Was war dein erstes Handy?
Ein Bosch-Handy war das tatsächlich. Ich weiß nicht mehr genau das Modell. Das war 99, glaube ich, ungefähr.
Sowas gab es?
Ein Bosch-Handy?
Ja, ich hatte zwei sogar verschiedene.
Verrückt. Das hatten wir noch nicht hier. Das ist der erste. Welche App ist bei dir am meisten in Gebrauch?
Safari tatsächlich, glaube ich. Weil ich alle Social Media gelöscht habe und alles nur noch über einen Browser mache, weil es nerviger ist und man da weniger Zeit verschwendet dann.
Sehr schlau.
Welche technologische Superkraft hättest du gerne?
So ein Iron Man Suit wäre natürlich schon was Geiles. Aber sonst, hacken wäre schon auch ziemlich gut, aber das ist war mir immer zu kompliziert am Ende.
Wer ist aus deiner Sicht der wichtigste Tech-Denker oder die wichtigste Tech-Denkerin derzeit?
Da habe ich wirklich gerade nicht so...
Immerhin sagst du nicht sofort Elon Musk.
Auf keinen Fall. Ich finde tatsächlich, ich weiß nicht mehr, wie die Dame heißt, die den Überwachungskapitalismus geprägt hat, den Begriff. Das fand ich tatsächlich sehr spannend. Dass ich weiß den Namen gerade nicht mehr, das ist eine Harvard-Professorin, glaube ich.
Ich schaue gerade Richtung Lexikon, Andreas.
Ich kann sie selber googeln.
Kriegen wir gleich noch raus.
Das kriegen wir gleich noch raus. Bitte.
Dann machen wir die fünfte Frage noch. Woran denkst du als erstes beim Wort Digitalisierung?
Rückstand.
Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV Tech Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Ja, und die Stimme, die gehört zu einem unserer Kollegen, nämlich Malte Mansold vom Stern. Und Stern gehört mit zu RTL und NTV. Von daher, hallo Malte, schön, dass du da bist.
Hi, ihr beiden.
Hallo.
So, wir versuchen jetzt noch rauszufinden, welche Professorin das war. Und in der Zwischenzeit...
Shoshana Zuboff.
Okay.
Die hat den Begriff geprägt vom Surveillance Capitalism, nämlich die Auswertung unserer Daten, um daraus Kapital zu schlagen. Und ich glaube, dass das Bewusstsein dafür, dass das eben doch in sehr großem Maße passiert, vielleicht etwas ist, was mehr Aufmerksamkeit bräuchte.
So, ich gebe jetzt auch noch mal ein paar Daten, und zwar zu dir, für alle, die dich nicht kennen.
Bitte.
Du hast Politikwissenschaften studiert und hast dann dir deinen ersten Computer gekauft. Da reden wir gleich drüber, wie das denn sein kann. Und dann hast du gesagt, ja, ich fange doch mal irgendwie an zu schreiben, bist so Computerbild, warst da 7 oder 8 Jahre und dann bist du zum Stern und dann bist du da jetzt schon seit 10 Jahren.
Mhm.
Und das ist ja deine Karriere sozusagen. Und das ist ja auch ein gutes Zeichen, wenn man so lange bei einem Unternehmen bist. Und du spezialisierst dich eben vor allem auf Digitalthemen.
Richtig.
So, was ist denn jetzt mit dem Computer? Wieso denn erst im Studium?
Ich sage immer, ich bin später Nerd. Ich habe in meiner Jugend tatsächlich sehr wenig damit zu tun gehabt. Ich hatte so ein Nintendos und sowas. Damit habe ich mal schon Zeit verbracht. Aber so richtig interessiert mich halt mich das nie. Meine Mutter hatte immer einen Computer und so, aber so richtig dran gesessen habe ich da nicht. Dann habe ich angefangen zu studieren und hatte tatsächlich keinen Computer und habe meine ersten Hausarbeiten noch alle handschriftlich geschrieben und bin dann immer zum Kumpel und habe den abtippen lassen. Und das habe ich, glaube ich, 2 Semester oder so gemacht. Mhm. Nee, 3. Dann habe ich, als ich nach Hamburg gezogen bin, fürs Hauptstudium habe ich mir tatsächlich meinen ersten Computer dann selber gekauft. Und dann habe ich auch relativ bald mehr Computer gekauft. Also ich habe irgendwie eine Zeit lang gefühlt alle 2 Jahre irgendwie entweder ein neues Notebook oder einen neuen Desktop-Rechner oder so gekauft gehabt. Hat dann echt dann auch relativ schnell da doch sehr viel Spaß dran gehabt.
Ja, musste man ja auch, ne, am Ende.
Das stimmt.
Ich soll die ersten Zeiten denken, Floppy-Disk und was nicht alles, ne?
So lange ist es nicht her.
Aber
ich glaube, mein erster Computer hatte schon Blu-ray, wenn ich mich richtig erinnere.
Aber das hat sich ja nie geändert, ob 95 oder 2015. Mhm. Das Problem war immer, dass man nach 2 Jahren einen neuen Rechner brauchte. Zumindest wenn man ihn gut genutzt hat oder.
Also mein letzten Rechner, den ich mir gekauft habe, tatsächlich selber,
ja.
Der hat einen abgelöst, der zu dem Zeitpunkt 9 Jahre alt war. Also das Notebook hat echt lange durchgehalten. Und war dann ja auch irgendwann nicht mehr so dringend nötig, muss man sagen, dass man da mit den Arbeitsrechnern und so weiter und Tablets zu Hause braucht man ja gar nicht mehr so dringend einen Computer.
Mhm. Wenn du jetzt so einen späten Einstieg in diese digitale Welt am Ende hattest, sagen wir mal, hat das jetzt so ein bisschen das auch beeinflusst, wie du so auf Technologie insgesamt schaust? Also bist du da dann grundsätzlich ein bisschen kritischer oder wenn du schon Social Media installierst und so, also hast du da so einen anderen Blick drauf oder ist das jetzt einfach sehr viel Philosophie und rein interpretiert?
Nee, schon, aber also ich würde sagen, ich bin schon tech-optimistisch, sag ich mal. Also ich finde Technik schon auch ziemlich super und fand immer Science Fiction und sowas auch schon spannend. Also die Idee, dass das irgendwie technologischer Fortschritt ja auch die Menschheit weiterbringt. Mhm. Aber ich habe immer noch so eine gesunde Skepsis, sage ich mal. Ne? Also ich bin immer, ich habe letzt ein Gespräch mit einem Kameramann von euch, also einem Kollegen von euch geführt, und eine jüngere Kollegin saß hinten im Auto und war sehr, 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 sehr irritiert darüber, wie alt wir einfach klangen, weil wir waren uns beide sehr einig, dass wir froh waren, dass es Social Media nicht gab, als wir jung waren. Und ich bin das wirklich immer noch. Ich glaube tatsächlich, dass es für die Welt besser wäre, wenn Social Media einfach gar nicht gegeben hätte. Aber das ist, andere sehen das ganz anders. Das ist auch total in Ordnung. Ich glaube tatsächlich, dass das mehr Schaden gibt, als genutzt hat, am Ende.
Du hast ja jetzt Politik studiert, dann ist ja da was hängen geblieben vielleicht. Was würdest du sagen als Politikstudent und Technologiemensch, wenn du den Begriff Technologieoffenheit hörst?
Ich habe tatsächlich Außenpolitik, also internationale Politik hauptsächlich studiert. Deswegen habe ich jetzt Technologieoffenheit. Ja, ich finde das immer so ein... Das Problem ist immer, dass man natürlich irgendwo in eine bestimmte Richtung am Ende... Also man sollte wissen, wo man hin will. Und dann kann man da auch technologieoffen sein bei. Aber natürlich ist das... gibt es manche Technologien, die eindeutig besser sind als andere. Deswegen habe ich immer ein bisschen Bauchschmerzen, wenn das gesagt wird.
Ja, ich finde ja auch, dass man da in der aktuellen Diskussion eine Hoffnung damit verbindet, so nach dem Motto, wir werden schon ein paar außerirdische Land, die uns dann am Ende den Arsch retten.
Richtig.
Dann brauchen wir heute nichts tun. Ne? So, aber wieder ein Begriff, der eigentlich was Positives besagt, der dann aber in eine andere Richtung gedrängt wird. Man kann ihn ja kaum noch benutzen ohne.
Ja, also ja, ich glaube auch, dass also ja gerade in Bezug auf diese Wissenschaftsfeindlichkeit, die dann oft ja damit reinkommt und diese Hoffnung, dass Technik uns immer rettet. Also ich gerade, wenn man sich das eben anguckt, also ich bin, das wird jetzt wieder so kapitalismuskritisch, weil es was gar nicht. ich bin gar nicht so ultra links oder so, aber ich glaube, das Problem ist einfach, wenn man sich anguckt, mit welchem Interessen Technologie nach vorne gebracht wird, ist das ja nicht immer im Interesse der Menschheit, sondern in erster Linie im Interesse von Firmen oft, was auch erstmal okay ist, weil das ja auch weiterbringt und dadurch ja auch das Geld da reingesteckt wird. Aber bei bestimmten Sachen müsste man vielleicht mal gucken, ob das immer das Interesse ist, was man als erstes hinstellen sollte. Vielleicht mehr Geld reinstecken in neutralere Technologie, als sich immer komplett auf die Firmen zu verlassen. Was natürlich werden Autofirmen ihre eigenen Technologien bauen. Und natürlich muss man da ab und zu mal sagen, wir machen das jetzt anders. Oder da Anreize schaffen für, um das anders zu machen. Ich glaube, das Problem ist einfach, wenn man das komplett Facebook und Co. überlässt. Also das ist jetzt ein Beispiel, aber nein, dann hat man einfach, das sind einfach sehr interessengeleitete Akteure. Und ob das Interesse immer dasselbe ist für die Gesellschaft wie für die Firmen, ist halt eine andere Frage.
Es gibt jetzt viele gute Gründe, mit dir zu sprechen. Einmal, weil wir uns gut nett mit dir unterhalten. Ich hatte einen langen Tag, sorry. ein anderer Grund ist aber jetzt gerade aktuell, dass du vor kurzem in den USA warst und dort mit Tim Cook gesprochen hast, mit dem Apple-Chef. Und das fürs Fernsehen auch. Und das war somit das erste exklusive TV-Interview, was dann bei NTV und RTL auch gelaufen ist, mit dem Apple-Chef, was man jetzt auch nicht jeden Tag hat. Da ging es um die Apple Vision Pro. Über die reden wir gleich auch noch. Und über dieses ganze Feld Spatial Computing, was ist denn das überhaupt und so. Aber wie ist denn das? Kommt man da rein? Ist das Hochsecurity? Ist das wirklich? Das sieht ja aus wie ein Raumschiff so ein bisschen. Das ist ja ein sehr cooles Gebäude.
Genau, hat man dir die Augen verbunden, als du dich da nicht verbunden
hast? Wie ist es denn da? Erzähl mal was aus dem Nähkästchen.
Also ich war ja schon mehrfach da vorher.
Ja.
Aber ich würde jetzt auch sagen, dass ich jetzt mittlerweile das Gebäude auch von allen Seiten schon mal gesehen habe. Und das ist ja wirklich ein großes Gebäude. Also das ist ja ein riesiger Park drin, in den man eigentlich wirklich nicht reinkommt, selbst bei diesen ganzen Veranstaltungen nicht. Es ist Hochsicherheit. Man darf eigentlich nirgendwo unbegleitet sein. Das sind immer permanent Leute um einen rum, die gucken, wo man hingeht und was man tut. Einfach, weil die ja auch wirklich Bereiche haben, wo nicht mal Apple-Angestellte hin dürfen. Das muss man sich ja immer bewusst machen, dass das einfach ein Konzern ist, der jahrelang für seine Geheimhaltung auch berühmt war, dass da wirklich ohne die bestimmte Marke man in bestimmte Konzernteile gar nicht betreten kann. Ich bezweifle zum Beispiel, dass die Labors, wo die Geheimsachen liegen, auch nur oberirdisch sind. Die werden vermutlich in irgendwelchen Kellern sein, fensterlos, damit man da bloß nichts sehen kann. Das Gebäude ist wahnsinnig cool, das muss man echt so sagen. Das ist, da sieht man einfach, das hat ja der damalige Chefdesigner Johnny Ive als so sein Meisterwerk gebaut. Und das sieht man einfach, das ist in jeder kleinsten Ecke ist irgendein geiles Detail versteckt, irgendein versteckter Griff. Selbst die Handgriffe von den Treppen sind, wenn man reingreift, irgendwie fühlen sich geil und haben so kleine Details. Und das ist also wirklich, wirklich Wahnsinn. Und es ist ja so ein riesiger Kreis. Und aus, wenn man drauf zufährt, ist das einfach ein gigantischer Drum. Und wenn man davor steht, verschwindet der aber so nach hinten. Deswegen fühlt es sich überhaupt nicht so riesig an, während man davor steht. Es ist total abgefahren. Und das ist halt, also das ist ja super offen, alles war leicht. Also ich bin immer ein bisschen neidisch, weil es ein sehr schöner Arbeitsplatz, glaube ich, ist. Aber die werden auch gut gefordert da. Genau, und wenn man da hinkommt, kommt man eben immer nur in Begleitung hin, wird dann von einem Ort zum anderen geschoben, wo man sein darf. Und das Allermeiste ist aber immer off-limits. Ich bin jetzt aber das erste Mal nach dem Interview tatsächlich durch normale Büros gelaufen. Sonst ist alles immer sehr, sehr clean. Aber auch bei Apple gibt es Büros, wo einfach mal Quatsch drin steht und irgendwelche Sachen an der Wand hängen und irgendwelche Schreibtische voller Papierkram sind. Aber die kriegt man sonst nicht so gezeigt. Mhm. Aber das weiß ich gern. Worauf willst du genau hin?
Alles.
Ja, es hört sich so an, als ob du beim Weihnachtsmann warst, wo ja keiner hinkommt, nee, den ja keiner kennt.
Ja. Das stimmt.
Ich habe damals gedacht, als ich das Gebäude jetzt einen Ring, sie zu knechten. Aber da sind wir jetzt wieder bei Kapitalismuskritik. Aber wie ist das aktuell dort? Es gab ja mal zeitlang eine riesige Diskussion bei Apple in Homeoffice und so. Ist der Parkplatz voll gewesen, als du da warst? Und waren viele da oder wie läuft's?
Das weiß ich nicht, weil die Parkplätze sind, glaube ich, unterirdisch. Also ich habe keine Parkplätze gesehen. Es war viel los auf jeden Fall. Also da waren auch, ich war tatsächlich, das Interview fand sonntags statt. Und selbst sonntags waren da viele Leute unterwegs. Also das ist ja jetzt kein Job, wo man zwangsläufig sonntags arbeiten muss. Mhm. Aber selbst da war es nirgendwo leer. Also es wird viel gearbeitet bei Apple. Wobei es natürlich auch die Vorbereitung zur Entwicklerkonferenz ja auch lief. Also insofern gab es ja auch gute Gründe, warum Leute da konkret gearbeitet haben. Ich weiß nicht, wie es an sonstigen Sonntagen ist. Ja. Das kann ich echt nicht beurteilen.
Und wie ist Tim Cook so? Die Amis sind ja immer super nett und super zuvorkommend, reden aber auch immer, also gerade solche Menschen, die so Profis sind, ja, reden halt wie Profis. Ja. Sie wissen, wie sie antworten, ohne wirklich was zu sagen im Zweifel.
Ja, das kann er
aber
auch.
Wie ist der so? Wie ist der von der Art?
Ich habe ihn ja schon ein paar Mal getroffen. Also es war jetzt das vierte Gespräch, das wir hatten. Hm. Das zweite ein bisschen längere. Und das erste aber, wo wirklich eine Kamera auf ihm war. Also das war, sonst war das immer mit Aufnahme natürlich, aber es war immer für Geschriebenes. Also insofern war auch bei den anderen Gesprächen ein bisschen mehr Mimik da. Zum Beispiel, also er ist ein sehr beherrschter Typ. Man kann ihm beim Denken zusehen. Das ist ein wahnsinnig analytischer Typ. Das merkt man auch schon sofort, dass der rattert die ganze Zeit was bei ihm. Wenn man mit der Frage fertig ist, kann er im Prinzip sofort druckreif antworten. Das ist schon wirklich beeindruckend. Aber wenn man ein bisschen länger mit ihm redet, dann wird er auch immer ein bisschen lockerer. Und dann ist dann auch mal zwischendurch, also er lacht auch viel und zeigt einem, dass er auch einem zuhört. Und also das ist ihm auch sehr, sehr wichtig. Und dann, er hat im Gespräch auch gesagt, dass er immer am liebsten den Leuten in die Augen guckt und nicht auf den Rechner. Und er hat auch immer, wenn man ihn trifft, sind alle Geräte weg, Apple Watch ist aus. Und er konzentriert sich dann wirklich auf die Gespräche auch tatsächlich. Und das merkt man schon, dass ihm das auch tatsächlich wichtig ist. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass er ein sehr guter Zuhörer ist. Also, dass der sehr, sehr, ich denke, der wird sehr genau wissen, was in der Firma passiert und auch die kleinsten Details kennen, so wie ich ihn einschätzen würde. Es ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Typ so, aber auch jetzt auch, also wirklich sehr, sehr angenehm im Umgang, so wirklich sehr nett. Mhm. Aber das sind Amis ja oft, aber es gibt ja auch in der Tech-Branche durchaus sehr merkwürdige Typen, sage ich mal. Aber er ist halt wirklich so ein, er hat auch Charme einfach, ne? Also das muss man ihm auch lassen, aber das ist sehr, sehr angenehm.
Ist er nun der Visionär, den Apple bräuchte, um mal wieder was rauszuhauen? Weil du hast ja speziell vorhin bei Elon Musk hast du sofort abgewunken und gesagt, never, never. Aber wenn man ja sieht, was so Elon Musk auf die Beine stellt oder gestellt hat auch, ne, und bei Apple könnte man jetzt ja behaupten, ja, nach dem iPhone kam nicht mehr viel. Wie siehst du das?
Aber würdest du das wirklich sagen? Also ich würde das nicht sagen.
Du bist vielleicht tiefer drin da, aber ich gucke so eher als Kunde drauf oder als Mensch, der das konsumiert. Ne? Also die Vision Pro, kann man das gleich noch unterhalten, ist mir echt ein Happen zu teuer und zu too much. Und den Mehrwert für mich sehe ich noch nicht so richtig. Aber und sonst beim iPhone hat sich so ein bisschen verlaufen. Ne? Das wird produziert, das wird besser, klar. Aber so einen richtigen Brüller gab es jetzt nicht neu, ne? KI haben sie meines Erachtens verschlafen, also wie andere auch.
Das haben sie, glaube ich, selber, also, sehen sie, glaube ich, selber auch so.
Ja, aber ist er das, der das wirklich vorantreibt? Man hört ja sonst nichts, ne? Weil Steve Jobs gab es ja die Gerüchte, wie er so drauf war, ne, als Macher und seine Leute getriezt hat.
Also wenn du dir Apple anguckst, muss man auch sagen, Apple gilt immer als super innovativ, aber Apple war noch nie die Firma, die Dinge neu erfunden hat. Mhm. Also das, wenn man sich einfach so die Geschichte anguckt, Apple ist ganz selten die Firma, die zuerst was rausbringt, aber ganz oft die Firma, die die ersten sind, die es ordentlich machen. Und das ist ja eigentlich so immer deren Strategie gewesen. Auch das mal, das, da gab es ja schon lange Touchscreen-Smartphones, bevor das iPhone kam. Das iPhone war aber das erste, das geil war, weil es einen kapazitiven Touchscreen hatte, wo man also mehrere Finger und nicht mehr drücken musste und so weiter. Und genauso ist die Apple Watch nicht die erste Watch gewesen, das iPad war nicht das erste Tablet. Mhm. Und wenn du dir das anguckst, genauso die Vision Pro, natürlich ist das mit Abstand nicht die erste Brille auf dem Markt, aber sie ist mit Abstand die überzeugendste. Ich würde auch persönlich sagen, dass die immer noch nicht das ist, wo die hinwollen und auch nicht das ist, wo es hingehen muss. So, ne? Also die Vision ist klar, also dieses wir haben ein digitales Layer über die reale Welt und interagieren damit. Da wird, wenn man die aufsetzt das erste Mal, also ich finde diese Vision, so wie Apple die jetzt zeigt, hat sie so vorher noch keiner gezeigt. So. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es tatsächlich dahin geht, aber ich glaube auch nicht, dass das das Produkt ist, mit dem es dahin geht. Und ich weiß auch, dass das bei Apple tatsächlich ist. Also wenn man Mark Gurman zum Beispiel, der ja doch sehr gut connected ist, glaubt, ist das ja auch bei Apple extrem umstritten gewesen, mit der Brille rauszukommen oder nicht. Also ob man so weit ist oder ob man erst warten muss, bis sie leichter wird, günstiger wird, wie auch immer. Also rein technologisch, die zeigen jetzt die Richtung vor wieder, wo es hingeht. Ne? Das erste iPhone war auch kein krachender Erfolg. So, das erste iPhone wurde okay verkauft. Die haben aber nach, ich glaube, 2 Monaten oder 3 Monaten erstmal den Preis halbiert. Weil es vorher, und das muss man sich ja auch bewusst machen, ne? Also das ist ja nicht so, dass das iPhone von Anfang an Erfolg war, sondern es hat eine Welle losgetreten, die Konkurrenz ist nachgezogen, dann gemeinsam mit dem iPhone, das immer besser wurde, kam dann die Smartphone-Revolution. Und dann kam ja auch erst so richtig der Sinn dafür. Ich weiß noch, ich habe das erste iPhone mir angeguckt, fand es natürlich auch irgendwo cool, aber dachte mir halt, ach, warum sollte ich eigentlich immer Internet dabei haben? Braucht man doch gar nicht so. Und dann kam aber erst damit, dass Leute immer Internet dabei hatten, kam ja erst die Anwendung dafür. Und ich denke, dass Apple ist halt oft eine Firma, die die Märkte erst aufmacht, ne? Also die im Prinzip zeigt, hier kann man was Gutes machen. Und dann eigentlich lostritt, dass auch die anderen Firmen draufgehen und das in einer höheren Qualität vielleicht anbieten, weil einfach die Messlatte höher gelegt wurde. Und dann eben auch die Kunden drauf gehen. Aber es kann auch total sein, dass Virtual Reality, also ich glaube auch persönlich, wenn Apple das nicht schafft, Virtual Reality zu fliegen zu kriegen, dann war es das damit auch. Also ich glaube, also das, wenn die Firma das nicht schafft, wüsste ich nicht, wie man es sonst noch dazu kriegt, dass es irgendwie erfolgreich wird. Weil dann ist das Interesse, vielleicht ist es wirklich an Kunden vorbei. Das kann auch sein.
Ich meine, die Dinger sehen ja zumindest auf den Videos, also auf den Promo-Videos sehr stylisch aus. Ne? Dann sieht es aus wie eine mega coole, hält gerade einen in die Kamera. aber wie eine stylische Skibrille, wenn man es jetzt mal böse sagt. Ne?
Ja.
Wo halt am Ende immer noch ein Kabel dranhängt und ein Akku, was dann viel Geld kostet. So, jetzt ist so ein bisschen natürlich die Frage, was ist eine Anwendung? Gaming, klar, ich kann irgendwie anders Fernsehen gucken. Aber am Ende, und das hat Tim Cook ja bei dir auch im Interview gesagt, hat er dann Firmen wie SAP und so genannt.
Mhm.
Ist es dann am Ende die Anwendung für Firmen, für Schulungen und etc.? Also, oder in irgendeiner anderen Art des Arbeitens? Wenn man es dann überhaupt lange aushält zu tragen, da kannst du nachher auch noch von berichten, wie das denn ist.
Mhm.
Und dann wäre es ja wiederum kurios, weil dann hätte Apple auf einmal was entwickelt, was vor allem B2B ist und gar nicht mehr für den Endkonsumenten.
Was ja bei Microsoft aber die Strategie ist, zum Beispiel bei der Brille, wie heißt die denn nochmal? HoloLens.
Ja.
Also die haben ja sogar versucht, die Armee damit auszustatten, was aber auch nicht funktioniert hat. Ja, also ich glaube auch, dass das tatsächlich, also Cook sagte mir, das ist der Preis, der für diese Brille angemessen ist. Ich glaube sogar, dass das technologisch und von der verbauten Hardware sogar stimmt. Das Problem ist aber natürlich, dass man immer Angebot und Nachfrage hat. Und das Angebot ist jetzt erstmal eine Brille für 4.000 Euro. Mhm. Die Frage ist halt wirklich, kaufen Leute das für den Preis? Und da würde ich persönlich auch sagen, dass das vielleicht Enthusiasten kaufen. Aber ich wüsste nicht, auch sonst nicht, wer das kaufen soll. Also ich meine, es ist... Ein Kollege von einer anderen Zeitschrift sagte mir, es ist der beste Fernseher, den er je besessen hat. Und ich würde das sofort unterschreiben. Nee, es ist Wahnsinn, wie riesig dieses Bild ist. Wenn man auf dem Bett liegt, man kann halt einfach plötzlich auf 100 eine 200 Zoll Fernsehen gucken. Und das ist, der 3D-Effekt ist irre, diese Immersionseffekte sind irre. Ich hatte gestern einen RTL-Kollegen das Teil gezeigt und der ist quietschend vor einem Dinosaurier weggelaufen. und er sagte, ich weiß ja, dass das nicht echt ist, aber das ist mir zu viel. So. Und das ist halt einfach, also diese Immersion ist wirklich Wahnsinn. Ich hatte meine Brille vor mir liegen und wollte meine Brille aufsetzen, also instinktiv. Du hast ja schon das Ding. Und das ist halt, also das alleine, dass das passiert, ist schon Wahnsinn. Und jetzt, ich habe heute die Testversion von dem zweiten Programm, von dem zweiten Betriebssystem drauf gemacht. Man kann jetzt alle Fotos, die man je gemacht hat, zu 3D-Fotos machen. Und das funktioniert wahnsinnig gut. Es geht ganz schnell. Es ist einfach nur ein Ritt und dann ist es und plötzlich hat man diese Momente in 3D und ist halt wieder in diesem Moment. Das ist halt sowas, das ist super mächtig, glaube ich, auch auf Dauer. Aber ist das 4.000 Euro wert? Ja. So, also ich persönlich würde es mir nicht kaufen und für den Preis, weil es viel zu viel Geld ist dafür. Das für 1.500, da würde ich echt hadern und drüber nachdenken. Aber 4.000 Euro, dafür kriegst du zwei große Fernseher und oder einen großen Fernseher und ein gutes Notebook und noch ein Handy dazu. Wenn man
einen großen Fernseher, wo vier Leute vorsitzen können.
Also ja, das ist der andere Punkt. Ne? Man ist dann, das habe ich auch in meinem Test geschrieben, man ist doch recht einsam in dem Ding, weil man ständig sagt, ey, guck mal, geil, und dann, ach, kannst du ja gar nicht sehen, ja, ist doof. Und das ist halt die ganze Zeit ständig. Also mir ist das wirklich oft passiert. Ich habe über die Schulter geguckt, ob mein Sohn sieht, dass ich den Elternzeitcode eingebe, weil du wirklich vergisst, dass diese Fenster nur für dich existieren. Ich glaube, dass wenn die Vision ist, also wenn ich mir überlegen würde, wie ich damit umgehen würde, wenn wir alle so einen Teil hätten, dann ist ja wirklich die Vision, dass du wirklich quasi das Internet als Layer über der Welt liegen hast und alles connected ist und ich zum Beispiel, dass wir nebeneinander in der Supermarktkasse stehen und ich andere Preise angezeigt kriegt als du, weil ich die App von dem Supermarkt installiert habe und solche Geschichten. Also wenn das diese Spatial Computing Ära wäre, dann das versteht man ja sofort, ja, warum das großartig ist. Aber um dahin zu kommen, müssten erstmal viel mehr Leute diese Teile kaufen und dazu müssten die sich, glaube ich, noch sehr, sehr stark verändern.
Das ist immer ja bei Filmen wie Ready Player One oder so, ne, wo die ganze Welt in so einem Spiel...
Aber das ist ja alles in so einem Metaverse. Das glaube ich zum Beispiel nicht, dass das kommt. Also diese Vision, dass wir uns alle in so einer rein digitalen Welt bewegen, das sehe ich überhaupt nicht, weil das so dringend ist das nicht. Aber sondern eher, dass das Internet und die Welt halt einfach eins werden. Und das wäre, glaube ich, eine Vision, wo die Leute noch eher mitgehen würden, wenn sie es schaffen, Technik ins Gesicht zu kriegen. Und da ist dann halt die Frage, ob das Produkt ist. Ich meine, hatten wir darüber geredet? Ich weiß gerade nicht mehr. Ich hatte die Meta Classes mir auch mitbestellt, weil ich mir die auch nochmal angucken wollte. Ja. Und ich kann mir halt, also Apple arbeitet ja angeblich auch an einer AirPods-Brille, die einfach nur Sound, also die Meta Classes haben einfach eine Kamera oben, sind KI-connected und man kann die fragen, was man sieht und so weiter. Und dann haben sie zwei kleine Lautsprecher, die einem direkt ins Ohr beamen und Mikrofone. Und das heißt, man hat eigentlich, das Interface ist alles nur Audio oder mit Knöpfen, aber man kann immer Fotos machen, man kann völlig problemlos im Gehen telefonieren, ohne was in den Ohren zu haben oder auch Musik hören, was geht auch. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das so als Wenn Apple sowas rausbringen würde, dass das deutlich mehr Leute kaufen würden, weil dann noch der schicke, wenn man sieht, wie viele Leute AirPods Max draußen tragen, dieser Protzfaktor mit Apple-Geräten ist ja immer noch da. Und das wäre mit einer Apple normalen, cool aussehenden Apple-Brille, glaube ich, auch noch da. Und ich kann mir vorstellen, dass das irgendwann, in den nächsten ein, zwei Jahren kommt und dann irgendwann diese Produktlinien zusammengeführt werden. Weil die Vision ist ja natürlich, dass wir das in einer regulären Brille haben und nicht mehr so einen riesen Teil im Gesicht haben, weil das kann mir keiner erzählen, dass Apple das geil findet, dass man so Klumpen da im Gesicht hat.
Das kann ich ja total verstehen, dass das die langfristige Strategie ist und die würde ich mir dann vielleicht sogar auch überlegen, ne? Aber warum dann so ein Zwischending? Wird das noch so lange dauern, bis wir so eine Brille haben, die man auch wirklich 5 Stunden tragen kann?
Ich glaube, sind die technischen Schritte einfach echt groß. Also das merkt man ja auch allein da schon. Also die Vision Pro ist wirklich technologisch dem, was bisher auf dem Markt ist, wirklich, wirklich, wirklich weit überlegen. So, ne?
Ja, schon. Aber ich meine, wieso wartet man nicht noch 2 Jahre und bringt dann eine Brille raus, die wie die Meta-Glasses halt aussehen wie eine Brille, die dann aber, sag ich mal, mehr von der Vision Pro hat, aber vernünftig aussieht, ein vernünftiges Gesicht hat und man nicht noch eine Leine dran hat?
Du hast völlig recht, weil KI war Apple hinten dran und einer der Gründe war ja auch, letztes Jahr, als ChatGPT und so weiter richtig durchgestartet sind, haben die sich ja voll auf den Launch von der Vision Pro konzentriert. Hm. Und ich vermute auch, dass wenn die geahnt hätten, wie doll das durch die Decke geht, die auch gesagt hätten, ey, dann lass uns mit der Brille warten und wir gehen lieber früher auf KI. Aber ich glaube, die waren damit zu spät dran. Die planen ja, Apple denkt ja nicht für nächstes Jahr, sondern Apple plant ja schon an Produkten für 2028 so oder 30 wahrscheinlich sogar schon. Und deswegen waren, glaube ich, in ihrer Roadmap, die sind kalt erwischt worden von diesem KI-Boom und hatten aber das Gefühl, dass sie was liefern müssen. Und dann haben sie die Vision Pro eben schon vielleicht in einem Stadium rausgebracht, wo sie vielleicht noch hätten mit warten sollen. Also da bin ich voll bei dir. Ich glaube auch, also es fühlt sich jetzt so als Vision und in die Richtung geht's. Dafür ist es wirklich gut. Aber das ist nicht das Produkt, das ein Massenerfolg wird. Da bin ich, und deswegen, ich bin da voll bei dir. Das wäre strategisch vielleicht schlauer gewesen. Aber der Druck ist halt immer da, von den Aktionären immer was Neues zu liefern und das iPhone verliert halt immer weiter an Schwung.
Hm. Was mich jetzt noch interessieren würde, was gefällt dir an Elon Musk nicht?
wo soll ich anfangen? Wollen wir mal lieber machen, was mir an ihm gefällt? Nee, Musk. Ja, er ist halt ein laufendes Ego, ne? Also wenn Bezos zum Beispiel ist ja jetzt, was Weltraumvisionen und Träume angeht, jetzt nicht viel hinten dran, aber Musk ist ja wirklich so sehr darauf bedacht, irgendeine Form von Aufmerksamkeit zu kriegen, dass er auch einfach sehr oft vielleicht auch Sachen sagt, die gar nicht doof sind, aber auch mindestens genauso oft irgendwelchen Kram raushaut, wo er eigentlich zurückrudern müsste, aber es nicht tut. Mhm. Und viel von dem, was bei Musk als Visionär gilt, ist ja im Endeffekt eigentlich nur, dass er schlau Firmen gekauft hat und Leute kaputt geknechtet hat. So, ne? Also das ist ja einfach ganz viel von dem, also Tesla ist ja jetzt auch kein geiler Autohersteller eigentlich, sondern es ist halt klar, die waren halt Vorreiter, was E-Mobilität angeht. Aber am Ende, wenn man sich die Qualität zum Beispiel von der Fertigung anguckt, ist das ja eigentlich oft katastrophal. Und da verrennt er sich dann auch in irgendwie mit seinem Cybertruck. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich war geschockt, als ich den ersten in echt gesehen habe, weil er noch schlimmer aussieht als auf Fotos. Mhm. Und das ist einfach, also dieses, ich glaube tatsächlich, dass er sich viel zu sehr mit Leuten umgeben hat, die ihm Recht geben. Mhm. Und er das wie so ein George Lucas mit Star Wars. Die ersten Star Wars Filme waren großartig, weil ihm jemand gesagt hat, nee, so nicht. Und dann galt er als Genie und dann hat er die nächsten drei gemacht.
Genie und Wahnsinn liegen ja nah beieinander.
Ja, klar.
Und ich verstehe viele Punkte, nur was mit dem Space, weiß ich nicht. Also ich glaube, da ist er mit SpaceX und so und Starlink schon weiter als Jeff Bezos.
Ja, klar.
Aber war das nicht immer das, was USA ausgemacht hat, dass so eine Typen dort gebraucht werden? Also was der, diese Boring Company und... Och, der hat ja auch mit Solarzellen, was sie macht hier auf Dächern, dann Solardinger, ne? Der hat ja in jedem Bereich irgendwo rumgeritten und hat dann aber nicht nur irgendwas gemacht, sondern gleich mal richtig einen rausgehauen. Twitter gekauft, kann man streiten drüber. Ich erinnere mich an letztes Jahr, die Posts, die alle waren, Twitter wird keine 6 Monate überlegen, wenn der so weitermacht. Die Firma gibt's immer noch. Ich glaube, ich habe letztens gelesen, die Firma hatte noch nie so viele Veränderungen programmtechnisch gemacht wie unter seiner Ägide, ne? Und das mit 20.000 Leuten weniger.
Ja,
naja, aber wenn die Änderungen alle unerwünscht sind und die Leute verkrault werden, dann ist ich weiß wirklich nicht, was seine Idee ist, was er mit Twitter machen will. Ich weiß nicht, ob er eine Idee hat, was er mit Twitter machen will. Aber ich finde gerade das Twitter-Desaster hat ihn, glaube ich, wahnsinnig entzaubert in meinen Augen. Also wenn man ihm da zugeguckt hat und dann immer noch sagen kann, das ist ein Genie, das ist einfach, also das weiß ich nicht. Ich glaube, dass der denkt groß. Und es braucht Leute, die groß denken, aber es braucht eben auch Leute, die den Großdenkern sagen, ja, aber das ist jetzt zu viel. So. Und die brauchen auch jemanden, auf den sie hören können. Und ich glaube tatsächlich, dass Musk da zu ungebremst ist. Also wenn ich Aktionär wäre bei ihm, hätte ich jetzt schon länger kein gutes Gefühl mehr, sag ich mal. Bin ich nicht, aber ich weiß, und sowas wie, ja, bei SpaceX ist das, ja, klar. Also natürlich du brauchtest jemanden, der sagt, nee, wir wollen aber eine Rakete, die landet. Und das hat ja wirklich auch wahnsinnig viel bewirkt, so, ne? Das hat ja auch die NASA verändert. Da hast du völlig recht. Und auch, wie gesagt, seine Verdienste im Bereich E-Mobilität kann man auch nicht kleinreden. Das war einfach jemand, der gesagt hat, nee, wir machen das jetzt. Und der war einfach bekloppt genug, um zu sagen, nee, steckt da jetzt auch richtig Kohle rein. Mhm. Und das dann natürlich waren das alles Leistungen. Aber ich, wie gesagt, das war halt in Situationen, in denen er immer noch gebremst würde. Und zum Beispiel, ich würde jetzt, so wie Musk heute agiert, würde ich mir sicher keinen Neuralink-Chip sitzen lassen, weil ich nicht das Gefühl habe, dass der, also der denkt Sachen nicht so zu Ende und er ist relativ skrupellos, was irgendwelche Effekte, ich meine, wie lange Tesla jetzt Cybertrucks ausgeliefert hat, und jetzt mussten sie alle zurückrufen, weil die Bremsen nicht funktioniert haben. Was ja dann doch ein relativ elementarer Teil
schon war. Bremsen.
Glaub, so und ja,
ist
und,
doch Knautschzone.
Dass die US-Autobehörde dann untersuchen musste, warum Teslas immer ungebremst in geparkte Ambulanzen reinfahren. Also das ist ja so oft passiert, dass es da eigene Untersuchungen gab und die konnten es ja, soweit ich weiß, ist es bis heute nicht geklärt, warum die das machen. Und das ist einfach, also da merkt man einfach, dass der Self-Driving in Beta einfach an alle Kunden ausspielt, alle Leute einfach ein weitgehend ungetestetes Self-Driving-System einfach mal benutzen können.
Ja, das fand ich auch krass.
Das ist einfach ein schwieriger Ansatz, sage ich mal so. Ne? Und natürlich ist das bold und so, aber ob das gut ist.
Da könnte man jetzt auch sehr lange drüber philosophieren.
Wir kennen ihn ja nicht.
Genau. Aber ich würde sagen,
ich kann das gerne so, von mir aus kann das gerne bleiben, dass wir uns nicht kennen. Ich glaube, weiß nicht, ob ich.
Du würdest kein Interview mit ihm machen wollen?
Oh, ich glaube, das ist wahnsinnig anstrengend.
Ach komm.
Würdest du eins machen?
Ist nicht das erste. Er war ja schon leider bei Springer.
Stimmt, da hat er eins gemacht.
Aber würde ich schon, ja, doch, mal kennen. Wenn man so jemand gegenübersteht, dann merkt man auch ein bisschen mehr als nur über Fotos und Bilder, ne? Wie er so drauf ist und wie er redet.
Ich glaube, das kann auch schon sehr charmant sein, aber dieses Interview, das er letztens mit seinem selbst handverlesenen Journalisten abgebrochen hat am Ende ja so, ne? Also das war ja schon, und wo er ihn danach gefeuert hat, das weiß ich,
Es gab doch auch eine Zeit lang, wo es die Pressestelle von Tesla war, glaube ich. Wenn man da eine Anfrage geschickt hat.
Ist das nicht immer noch so?
Weiß ich nicht mehr. Ich habe lange keine Anfrage mehr gestellt. Hast du doch ein Kack-Emoji zurückbekommen.
Wir haben einfach alle aufgehört anzufragen, wenn ich ehrlich bin. Also ich habe aufgehört anzufragen. Ich frage Tesla nicht mehr. Tesla war es ja nicht, Twitter war es ja nicht.
Da kann auch Twitter gewesen sein.
Aber mit welchen Tech-Menschen in Deutschland würdest du gerne unbedingt mal ein Interview führen, wenn du es nicht schon getan hast?
Deutsche habe ich tatsächlich sehr wenige Interviews, muss ich sagen.
Echt?
Weil es keinen Tech gibt.
Also die großen fehlen halt irgendwie, ne? Also ich habe den Telekom-Chef hatte ich auch schon mal, aber das ist jetzt ist auch ein paar Jahre her jetzt wieder. Mit welchem deutschen Tech-Chef würde ich gerne mal reden?
Ja, so Frank Thelen, also wer ist für dich so ein deutscher Techie, den du wohl sagen musst, ja, das könnte man mit hinstellen, so in die Reihe von den ganzen.
Das hast du aber die Latte hochgelegt, das würde ich tatsächlich sagen.
Ja, ne, auch denk mal so an mögliche Investoren, die hier Themen vorantreiben. Ich sage mal nur jetzt, was hältst du von der Schwarzgruppe, was die gerade dort machen mit KI und diversen Sachen, was die so treiben? Das ist ja relativ viel in dem Bereich.
Ich glaube, dass die Idee, dass man europäische KI macht, also wirklich dringend nötig ist, vor allem wenn man gar nicht nur wegen der USA, sondern auch weil China ja auch wahnsinnig da reingeht. Also dass in Deutschland mehr Technologieunabhängigkeit von USA kommen sollte. Ich glaube, das ist tatsächlich total wichtig. Was die jetzt konkret machen, kann ich dir jetzt aber gar nicht sagen, ehrlich gesagt. Aber ich glaube tatsächlich, dass Deutschland eigentlich diese Tech-Feindlichkeit, die man hier teilweise hat, dringend ändern müsste. Also die deutsche Skepsis ist vielleicht in mancherlei Hinsicht gut gewesen. Und zum Beispiel sowas wie die DSGVO ist ja, da gucken ja auch viele Abis drauf und denken sich ja, eigentlich brauchen wir sowas ganz dringend auch mal. Aber dann kommen jetzt hier wieder Chat-Kontrolle und so weiter und dann wird alles wieder auf den Kopf gestellt. So, und das ist einfach, also ich glaube tatsächlich, dass die dann müsste dann in erster Linie auch EU-weit sein, ne? Also das ist ja, hilft ja auch nicht, wenn jetzt nur die Deutschen dann ihre deutsche KI machen, sondern da müsste man ja mehr zusammenarbeiten. Aber da jetzt ein Gegengewicht zum Valley zu machen, wird, glaube ich, unheimlich schwer, weil du einfach, da ist so viel Talent und so viel Geld. Und das ist, wenn man Cutting Edge arbeiten will, arbeitet man ja nicht in Deutschland. Das ist ja auch bei SpaceX genauso der Punkt, ne? Also deswegen haben die ja auch wahnsinnig gute Ingenieure, weil sie halt einfach die Wahl haben zwischen NASA und SpaceX, die Leute, die wirklich, wirklich, wirklich an der Marsreise arbeiten wollen, und dann kann man auch mit Elon Musk als Kompromiss leben, glaube ich. Und genauso ist es ja aber genau mit den ganzen KI-Bemühungen, ne? Also wenn man wirklich, wirklich ganz vorne dabei sein will, dann kommt man ja im Moment am Valley nicht vorbei, wenn man nicht nach China gehen will. Und ob man ein China-KI-Forscher sein will, ist jetzt nochmal eine andere Frage.
Das heißt, du wirst vor allem weiter in den USA Interviews führen.
Ja.
Das ist doch auch gut so. Malte, ich danke dir.
Vielen Dank euch.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.